Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank auch für die Vorstellung. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Veranstaltung machen, nicht weil ich das dringende Bedürfnis habe, wieder einmal zu reden, sondern weil meines Erachtens diese 30 Jahre, also die Überlegung, was das bedeutet, was es für uns bedeutet hat, was es für diese Teile Europas bedeutet hat, was es im Gesamten bedeutet hat, auch für die Kirche, und hier möchte ich die Politik eindeutig einschließen, an sich viel zu wenig geschieht. Wir haben eigentlich nicht bis dato eine Bilanz gezogen, was hier der Hintergrund der ganzen Situation ist und wie die Auswirkungen sind. Warum sage ich das? Weil irgendwo wir alle an Europa würgen, gegenwärtig, aber in Wahrheit ist uns dieses Europa durch den Fall des Eisernen Vorhangs eigentlich wieder geschenkt worden. Das Europa meiner Kindheit und Jugend war jenes Europa, das 80 Kilometer nördlich von Wien und 60 Kilometer östlich von Wien aufgehört hat. Ende. Der Rest war irgendwo Familienerinnerung, meist mehr anekdotisch als sehr seriös. Es war bei uns in der Familie verschärft dadurch, dass alle im Baufach tätig waren und die Eigenschaft hatten, in dem Rahmen der ehemaligen Monarchie irgendwo Baugruben ausgehoben zu haben in den verschiedensten Berufszuständen. Und daher war ein bisschen mehr Gefühl oder Verbindung, was natürlich quasi auch eine gewisse Verfremdung der Wahrnehmung erzeugt hat. Ich sage Ihnen das nur eine Anekdote. Mein Großvater war Bauleiter bei der Errichtung des Opern- und Konzerthauses in Odessa. Einer der 42 Fellner- und Helmerbauten, die es gibt in ganz Europa auf dem Sektor. Bei uns ist es gegenwärtig in einem schrecklichen Zustand das Volkstheater, ein Fellner-Helmerbau, aber es gibt in anderen Ecken Europas weitaus prächtigere Dinge, so wie auch in Odessa. Und bei den Familientreffen, die es gegeben hat, die durchaus etwas größer waren, wo dann alle gestritten haben, welche Baugruben die blöderen sind und was dort schon wieder gebaut wird, was eine völlige Unsinn ist und ähnliches mehr, also die berühmten kompetitiven Unterhaltungen, die es in dem Zusammenhang gibt, tauchte immer auch mein Großvater auf und hat gesagt, Bur, also wenn du groß bist, musst du schauen, dass nach Odessa kommt. Da war ich der Bauleiter und das ist ein ganz prächtiges Opern von Fellner und Helmer. Ich habe keine Ahnung gehabt, gestehe ich Ihnen, wo Odessa liegt, hatte auch nicht große Vorstellungen von Fellner und Helmer, außer dass er einige wirklich ausgezeichnete Zeichnungen von solchen Bauten hatten. Und das war es eigentlich aus. Und es hat relativ wenig Hinblick gegeben auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs. Sozusagen war man froh, dass uns nicht erwischt hat. Das war sozusagen das Selbstgefühl der Österreicher in dem Zusammenhang. Irgendwo mit Recht, aber andererseits auch war es nicht eine Empathie, die wir hier an den Tag gelegt haben. Ein bisschen Empathie habe ich durch die katholische Jugend mitbekommen, durch zwei Dinge. Das eine ist, wir hatten einen ungarischen Geistlichen an meiner Pfarre. Ich bin in der Pfarre Lichtental groß geworden und Nador Ferenc war auch dort Professor und Doktor und hatte die Eigenschaft, die Ungarn haben, sie verlieren nie ihren Akzent. Das ist das wirklich Charmante für das Parlament, weil der bleibende Überlebende in die Richtung ist. Das war das eine, nur sein Bild war natürlich geprägt so von seinem Erleben. Bei dem, wenn er mit meinen Eltern gesprochen hat, hat er immer gesagt, satanistisch, Budapest, Kommunisten, satanistisch. Das war sozusagen der Bezug. Also meine Erlebniswelt war, das ist dort satanistisch. Das hat sich dann ein bisschen ermäßigt, als ich dann mehr von den Dingen selber verstand. Irgendwo in der Mitte, ohne satanistisch, aber durchaus in einem bestimmten Akzent, war es auch die katholische Jugend, die einmal einen Fackelzug gemacht hat zugunsten der Kirche auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Was mich damals begeistert hat, es wurde den Diözesen zugeteilt, wofür sie hier gehen. Und Russland, das für mein Gefühl noch ein großes Land war, wurde Vorarlberg zugeteilt. Die hatten dafür zu beten. Aber doch, das ist ein bisschen ein Ungleichgewicht, ob sich das ausgeht für die armen Vorarlberger. Aber ich gebe zu, das ist also ein Versuch einer kritischen Bemerkung gewesen, die ich mir damals schon geleistet habe. Das war's dann. Und eigentlich hat man das nicht in Wirklichkeit mitbekommen, was dort ist, jedenfalls in meiner Lebensphase. Das hat sich dann dramatisch geändert und Sie werden schmunzeln, wodurch. Ich war in der katholischen Jugend, katholischen Aktion tätig. Hier gab es einen Grundsatzbeschluss, wer quasi in die Politik geht, hat das Funktionen der katholischen Aktion auszuscheiden. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber wahrscheinlich gibt es weniger Funktionen in der katholischen Aktion inzwischen, schmerzvollerweise, sage ich dazu. Ich hatte daher meine Funktionen in der katholischen Jugend und im katholischen Akademikerverband niederzulegen und hatte das Gefühl, das kann es nicht allein gewesen sein. Und das ist genau in das Jahr 1968 gefallen, als es den Prager Frühling gab. Und das hat mich irgendwo erweckt und einige Freunde auch, einige, die auch inzwischen in der Politik sind. Und ich habe gesagt, man muss sich eigentlich kümmern, was dort ist. Und hier, das danke ich der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche, haben wir uns erkundigt, wer sind mögliche Kontaktadressen. Und da haben wir in Prag Kontaktadressen von Gruppen erhalten, die sich hier irgendwo bemühen, hier im Sinne der Kirche etwas aufzubauen, an Demokratie werken und so weiter. Und so bin ich also mit Freunden nach Prag gefahren, zu eben diesen Familien. Es wurde uns eigentlich sehr deutlich gesagt, es ist nicht zu empfehlen, mit irgendwelchen Bestandteilen der Kurie oder unteren Formationen hier Kontakt zu nehmen, denn man weiß nicht genau, sind die arrangiert mit dem Regime oder trauen sie die nicht und so weiter. Das ist schon mal der erste Befund, den ich hier zu liefern habe. Wofür wir aber eigentlich Verständnis haben, denn die Erzählungen aus der Nazizeit waren dann doch noch präsent, dass es doch nicht ganz einfach war. Und wir hatten natürlich in der katholischen Jugend, katholischen Hochschuljugend, durchaus Personen, die unter diesen Dingen gelitten haben. Also was weiß ich, Otto Mauer hatte Diözesenverbot und wurde quasi versetzt. Und so gab es auch noch einige andere Fälle, die ich hier gar nicht erzählen soll, aber die politische Seite hat man hier begriffen. Und auch mit der Mitwirkung meines Freundes Robert Kauer, der dann einmal weltlicher Oberkirchenrat war, war vorher Pastor in der evangelischen Kirche, haben wir einen evangelischen Anknüpfungspunkt gefunden und durch den evangelischen Anknüpfungspunkt auch einen katholischen. Und so kam ich eigentlich hinein, schon 1967 in den Prager Frühling, den die irgendwie mitgekriegt haben. Bitte, man muss nur der guten Ordnung halber sagen, der Prager Frühling war eine Auseinandersetzung innerhalb der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Gar kein Red von Demokratie und dergleichen mehr. Die schöne Formulierung, die Sozialismus mit dem menschlichen Antlitz, die Dubček zugeschrieben wurde, es war aber eigentlich eine intellektuelle Gruppe, die das hier erarbeitet hat und die sehr interessant war. Dinge, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Bei der Familie, bei der wir untergebracht waren, das war der Jerzy Nemec, der dann später auch hier in Wien gelebt hat, der hat Übersetzungen gemacht von katholischen Schriftstellern aus dem Französischen ins Tschechische und hat bitte sehr, hier ist ein Seitenblick auf die heutige Technik angebracht, diese Übersetzungen auf Maschine geschrieben. 14 Durchschläge war die größte Leistung, die er zustande gebracht hat, wobei, wenn Sie sich noch an Remington und an ähnliche Produkte erinnern, ja beim O auf der dritten Seite nichts mehr da war, sondern es war nur mehr Loch. Also die Umstände muss man wissen. Warum sage ich das? Weil mich so wahnsinnig ärgert, dass rund um die Frage der Dissidenten die menschlichen Verhältnisse, unter denen diese Leute gelebt haben, viel zu wenig erwähnt werden. Die haben eine gewisse Gloriole, hier werden Namen genannt und ganz selbstverständlich, aber was hier wirklich gelitten wurde oder was man an Ausdauer hatte und Mut und Courage ist hier in Wirklichkeit beträchtlich gewesen und darum erwähne ich das. Und so bin ich also ein bisschen hineingekommen in die Situation der Christen im Allgemeinen, aber dann vor allem der Katholiken in Prag selber, die natürlich äußerst unterschiedlich war. Das war keine einheitliche Landschaft. Es gab da und dort Priester, Pfarrer, Personen, Laiengruppen und so weiter, die hier einfach aktiver gewesen sind, auch mutiger und sich hier engagiert haben und andere wieder, die sich eigentlich mit dem Regime arrangiert haben. Das war ein wesentlicher Befund. Ich springe jetzt ein wenig und sage Ihnen, hier spielt die Geschichte der Monarchie in den Verhaltensweisen der katholischen Kirche eine große Rolle. Weil unterschiedlich nach den Kronländern es durchaus ein sehr klares Arrangement der katholischen Kirche mit der weltlichen Gewalt, also wenn Sie wollen, mit der Monarchie und so weiter hier gegeben hat. Oder ich sage es dramatischer, natürlich auch die Kirche in verschiedenen Formationen gelernt hat, mit der Macht zu leben und sich auch mit der Macht selber zu arrangieren. Das ist außer Frage. Das soll man eher in Wirklichkeit nicht unterschätzen. Wobei, das sage ich gleich im Vorhinein, das auch ein Verteidigungsargument von mir ist. Sie haben es sozusagen nicht gelernt, dass man hier eine gewisse Distanz, Selbstständigkeit, Artikulationsfähigkeit und dergleichen haben muss. Das hatte hatten diese Gruppen, die ich hier kennengelernt habe, wobei es eigentlich zunächst, ich wiederhole, 1968, 69 keine Bewegung war, sondern es gab punktuell in einzelnen Pfarren und so weiter, die ich zum Teil in Prag gekannt habe, ein bisschen auch außerhalb von Prag, gab es hier mutige Leute, die natürlich auch dann sehr gelitten haben, von denen einige emigriert sind. Andere wieder, das muss man mal sagen, haben unendlich gelitten durch den Kontakt, den ich mit ihnen hatte. Ich bin dann Generalsekretär der ÖVP geworden und hatte politische Funktionen und das hat man denen vorgehalten. Also ich habe leider einige Freunde, die später draufgekommen, das hat man mir nicht erzählt, die deswegen die längste Zeit, einige Wochen oder Monate in Gefängnissen zugebracht haben, weil sie mich kannten. Etwas, was ich irgendwo innerlich noch immer mit mir herumtrage, weil das kein sehr angenehmes Gefühl war. Wir waren auch da ein bisschen flapsig im Umgang. Wir wurden, was die Tschechoslowakei, oder besser muss ich sagen, hier den tschechischen Teil von der Tschechoslowakei sehr genau observiert. Ich habe dann in der Folge eine Reihe von Leibesvisitationen durchgemacht, auf gut Deutsch, man muss sie knockert ausziehen. Und dann haben sie also wirklich guten Schmäh gehabt, dieses System, und haben dann gezeigt, dass sie irgendwo aus meinem Gewand Geld, also illegal gewechselte Tschechenkronen, hier gefunden haben. Na, so blöd war ich nicht, dass ich das gemacht habe, also sozusagen man hat es versucht. Ich habe sowas nie unterschrieben, da habe ich dann lieber umgedreht und bin dann wieder weggefahren in der weiteren Betreuung. Das wollte ich Ihnen nur anekdotisch erzählen. Das sind Dinge, die heute viel zu wenig bekannt sind. Und es gibt, glaube ich, auch darüber viel zu wenig Literatur, muss man auch sagen. Es hatte der Prager Frühling etwas an sich, was man wieder positiv bezeichnen muss. Es hat sich zumindest die österreichische Öffentlichkeit und ein bisschen auch die europäische Öffentlichkeit dafür interessiert. Die Stadtgespräche, die der Helmut Zilk hier gemacht hat, waren eines, das wenigstens bekannt gemacht hat, da ist irgendwas hier. Das andere, und das sage ich jetzt sehr kritisch, in dem Moment, in dem die Warschauer Pakt-Truppen einmarschiert sind, war sofort diese Situation vergessen. Also wir haben das ungeheuer rasch abgehakt, da hat sich kein Mensch mehr dafür interessiert. Ich habe es ab 1969 dann als meine Aufgabe gesehen, zu diesen Gruppen immer wieder hinzufahren. Ich hatte ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Ich war 2 Tage nach dem Einmarsch der Warschauer Pakt-Truppen in Prag, treffe hier meine Freunde, die natürlich ungeheuer deprimiert wurden, und muss sagen, ich habe die idiotischsten Fragen meines Lebens hier gerichtet. Ich habe gesagt, na, was braucht es was zum Essen oder ein Gewand oder so irgendwas, also sozusagen diese primitiven, vordergründigen sozialen Verpflichtungen. Und den werde ich nie vergessen, der mir gesagt hat, nein, du hast eine einzige Aufgabe, du darfst uns nicht vergessen. Und genau dieses Vergessen ist dann in Wirklichkeit passiert. Soweit ich das beobachten kann, gilt das auch für meine geliebte Mutterkirche hier in dem Land. Sehr kümmert hat sie um die Leute eigentlich in Wirklichkeit nimmer bis zum Fall des Eisernen Vorhangs. Ich habe dann in der Folge aus meinem Engagement da in Richtung Tschechien, muss ich hier sagen, versucht systematisch vorzugehen. Ich wurde gestoßen von jemandem, der Verbindungen nach Polen hat und bin aufmerksam gemacht worden, dass es hier Solidarność gibt und dass es den KIK gibt, Club Intellektueller Katholiken in Übersetzung in Polen, aus dem später die Solidarność entstanden ist. Es waren also im Wesentlichen die Leute hier Und ich bin wirklich mehr unter der Begleitung meiner eigenen Dummheit als durch einer guten Kenntnis auf den Gründungskongress von Solidarność gekommen. Das war eine sehr angestreckte Geschichte, also das war sicher kein Gewerkschaftskongress und Parteitag, wie wir das kennen, sondern die sind einfach zusammengekommen. Ich hatte das außerordentliche Vergnügen, neben Lech Wałęsa zu sitzen, ohne eine Ahnung zu haben, wer das einmal sein wird oder wer das wirklich ist. Ich habe begriffen, dass er ein Elektriker ist, handfest und sehr direkt. Ich spreche leider nicht Polnisch, aber man hat mir das übersetzt, wobei mir alle Polen erklärt haben, Lech Wałęsa zu übersetzen ist sehr schwierig, weil sein Polnisch sehr eigenartig war. Ich kann das nur wiedergeben. Eine sehr eindrucksvolle Analyse, die hier existiert hat. Und bin dann eigentlich systematisch hineingekommen, diese Gruppen zu unterstützen. So, und jetzt gehe ich ein bisschen in die großflächige Analyse. Ich habe also meine Aufgabe gesehen, um zu schauen, was ist in Ungarn los, was ist in der DDR los, wobei wir als katholische Hochschulgemeinde eigentlich in der DDR schon früher etwas gemacht haben. Das ist eine der Verdienste der Hochschulgemeinde hier. Wir sind dann immer als Leiharbeiter zur Leipziger Messe gefahren und haben bei der Gelegenheit eine Menge Dinge mitgenommen, die wir dann irgendwo fallen ließen, dass sie entsprechend übernommen werden. Oder aber auch, ich habe sehr oft die Hedwig-Kathedrale in Berlin besucht, das war auch ein Ort, wo man an bestimmten Stellen Dinge abgeben konnte. An sich eine ganz interessante eigene Geschichte, wenn Sie wollen, des Schmuggels, der hier existiert hat. Den betrachte ich aber als moralisch gerechtfertigt. Ich bin dann systematisch in Richtung Polen vorgegangen, in Richtung Ungarn vorgegangen. Ich durfte nie nach Rumänien einreisen. Hier hat mir Ceausescu das Visum verweigert, offensichtlich infolge Geheimdienst, dass ich als gefährlich angesehen wurde, was mir als eine große Ehre vorkam, aber eigentlich sehr blöd war. Und dann habe ich auch meine Tätigkeit etwas ausgeweitet auf den Norden Jugoslawiens. Also hier vor allem auf Slowenien und Kroatien. Mit Serbien war die Sache schwierig, weil auch hier die Orthodoxie in dem Sinn kaum Gruppen in diese Richtung hatte. Aber das nur als eine Nebenfeststellung. Und wenn ich in die generelle Analyse gehe, folgend dem Titel unserer Veranstaltung, es gab alles hier. Es gab das Arrangement, es gab streckenweise Unterstützung des Regimes und es gab der Versuch, einen anderen Weg zu wählen, des Protestes, der anderen Artikulation. Da war die Landschaft letztlich sehr reich, die existiert hat. Mit der Schwierigkeit des Episkopats, mir ist deutlich gesagt worden, als ich mich dann um Ungarn kümmerte, gibt es in Wirklichkeit nur drei Episkopen, mit denen man reden kann. Das eine ist der Erzabt von Pannonhalma, Sennei hat der geheißen. Warsegi war Weihbischof in Budapest und wurde dann Erzabt nach Sennei und der Bischof von Westbremen. Ich habe das durchaus noch gut im Gedächtnis. Wobei ich Ihnen als Österreicher gerne sagen möchte, der besagte Erzabt Sennei war der Hauskaplan der Kronprinzessin Stefanie. Wenn Sie hier in der Geschichte ein wenig wühlen wollten, die Kronprinzessin Stefanie und ihr späterer Gemahl, der Herzog Lomjai, der ist zum Herzog erhoben worden, also die Kronprinzessin Stefanie nach dem Tod des Kronprinz Rudolf geheiratet hatte, die sind beide in Pannonhalma begraben. Die Familie hatte ein Schloss in dem Stückel Slowakei, das nahe der ungarischen Grenze liegt. Es gibt eine Autobahn, die mehr oder weniger dort vorüberführt. Also es ist eine, an sich auch eine ganz interessante österreichische Geschichtsverflechtung, die man aufgrund dessen feststellen konnte. Jetzt aber zur Analyse der einzelnen Länder. Mein faszinierendes Erlebnis war Polen, weil ich hier durch Solidarność in Gruppen hineinkam, die ein vitales geistiges Leben hatte, außer Frage. Also die Figur des Josef Tischner wäre hier zu würdigen, Theologe und Philosoph in Krakau am Seminar, aber auch an der Kunstuniversität. Er war also hier sehr engagiert, war eine ganz wesentliche Figur in einer sehr starken innerlichen Verbindung mit dem späteren Papst Johannes Paul II. die existiert hat. Und da gab es eine Gruppe, die letztlich kirchlich gesehen ungeheuer aktiv war. Aber natürlich auch die Ausdrucksformen, die ich erlebt habe, waren natürlich sozusagen ein bisschen katakombenartig. Also man hat sich hier getroffen. Nur in der Schlussphase vor dem Zusammenbruch des Kommunismus hier ist die Kirche sehr stark manifest geworden. Das ist eines der Probleme, glaube ich, die dazu geführt haben, dass sie über sich selbst nicht das richtige Urteil hatte. Was meine ich damit? Als Künstler konnten sie in den Kirchen alles ausstellen, zeigen, machen in Wirklichkeit. Da hat die Kirche eine ganz entscheidende Funktion gehabt. Den Irrtum, den die katholische Kirche Polens generell gemacht hat, die sind alle jetzt katholisch. Die waren nicht katholisch, sondern die Kirche in ihrer politischen Rolle in Polen war quasi ein Schutzschirm. Unterschätzen Sie nicht, das wird viel zu wenig gewusst. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz oder der Kardinal von Gnesen, muss man hier dazu sagen, war immer der Vizekönig Polens. Also das ist eine bleibende Kenntnis, die hier eine Rolle spielt. Und das ist mit der ganzen Bewegung, die durch Johannes Paul II. Insbesondere dort geschehen ist, immer noch stärker manifest geworden. Das war eine Kirche zu einem beachtlichen Teil im Widerstand, die, jetzt bin ich ein bisschen boshaft, auch zum Teil ganz gut davon gelebt hat, weil es die Gläubigen verstanden haben, auch dafür zu sorgen, dass ihre Pfarrer und Kapläne gut gefüttert werden und so weiter. Also ich bin sehr viel durch Polen gefahren. Wenn man gesichert gut essen wollte, hat man geschaut, dass man in den Vorhof kommt. Das ist keine Kritik, das ist sehr schön, aber es war nicht generell für alle Polen so. Das muss man ein bisschen kritisch anmerken. Ist aber durch die Gloriole dieser Situation plus Papst und so weiter irgendwo zugedeckt worden. Die Verhältnisse in der Tschechoslowakei waren äußerst unterschiedlich. Das war eine Kirche, die in einem hohen Ausmaß verfolgt war. Gab es nur ganz wenige, die auf eine gewisse Weise Widerstand geleistet haben. Der Kardinal von Prag ist dann sozusagen eine Symbolfigur geworden. Einfach, dass es ihn gegeben hat, dass er sehr alt war. Und daher war es irrsinnig interessant. Ich war bei einem seiner, entweder war es ein Geburtstag oder ein Jubiläum, war ich bei einem Gottesdienst im Prager Veitsdom. Da war das kommunistische System schon ein bisschen aufgeweicht. Da war sich die Regierung dort im Klaren, sie muss auch hingehen. Wen haben sie geschickt? Den Sportminister. Der ist in Sandalen gekommen mit einer Trainingshose. Veitsdom. Ne? Wir waren alle gesackelt, samt dem diplomatischen Chor und dergleichen mehr, äußerst eindrucksvoll. Ne? Und dann sitzt in der ersten Reihe, bin neben ihm gesessen, weil ich der höchstrangige in dem Zusammenhang vom Protokoll her war, saß der also da mit seiner Tennishosen oder so irgendetwas. Also da hat man also die Geringschätzung eigentlich auch ungeheuer gemerkt. Wobei sich das Regime dort im Klaren war, wie gefährlich das ist. Es gab Huldigungen für den Kardinal vom Balkon des erzbischöflichen Palais. Aber da ist mitten unter den Leuten ist ein Kran gestanden mit Fernsehkameras drauf und die haben die Leute unbarmherzig aufgenommen. Also die sind ja alle abgefilmt worden. Inwieweit sie verfolgt wurden, weiß ich nicht, aber es war eine beachtliche Menge. Aber das muss man auch einkalkulieren. Das sind Geschichten, die eigentlich ganz wichtig sind, die man in Wirklichkeit wissen müsste. Ich habe betreffend Ungarn auch schon meine diesbezüglichen Bemerkungen gemacht. Die slowakische Situation, aber da kennst du dich besser aus, war immer schon schwierig. Hier hat die Geschichte ungeheuer nachgewirkt, weil nämlich es Teile der Katholiken gegeben hat, die immer noch der Meinung waren, dass der Herr Prelat Tiso als Staatspräsident samt den Linkergarten und dergleichen mehr eigentlich eine gute Sache war. Das waren meine heftigsten Diskussionen, die ich hier hatte, mit Katholiken hier, weniger mit Priestern als mit Laien, die letztlich nicht ganz verstanden haben, die sich heute auch auswirken. Ich war sehr befreundet mit dem späteren zeitweiligen Ministerpräsidenten Czarnogórski, der heute völlig auf die russische Linie geht, auf das Engste auch mit dem Kreml hier verbunden ist und der Meinung ist, dass der Weg, den wir gegangen sind, hier eigentlich falsch ist. Er unterstützt die in Trnava, diese Universität, die wesentlich auch russisch finanziert wird. Also die ganze Problematik, die hier existiert, das ist nicht nur der Orban oder der Zehmann und so weiter, sondern das ist die Frage der Unterscheidung der Geister, die eigentlich letztlich nicht sehr ordentlich durchgeführt wurde und ein bleibendes Problem aus meiner Sicht der katholischen Kirche selber dort ist. Also ich kann nur für die heutigen Länder Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen hier Auskunft geben, wobei ich auch heute, ich bemühe mich um Mitteleuropa, weil das ein altes Leibthema von mir ist, ich feststellen muss, dass aus meiner Sicht die Situation der Kirche aus sich heraus, von innen heraus schwächer geworden ist, als sie in diesen Zeiten waren. Das ist, glaube ich, eine nicht sehr erfreuliche Angelegenheit. Und die Frage, die ich mir selber stelle, was haben wir nicht gemacht, um ihnen zu helfen, wobei ich meinen Nachbar hier ausnehmen müsste, denn der hat es gemacht. Aber wie sehr sich die gesamte Kirche der früheren westlichen Welt hier wirklich engagiert hat, ist eigentlich sehr die Frage. Das ist etwas sehr Schmerzliches. Daher haben sie auch natürlich jede Art von Arrangement, etwa die Vorgänge rund um den Bischof von Bratislava.
Bezak.
Bezak und seinen Vorgänger, der mit Sicherheit ein kommunistischer Untergrundfunktionär, wie jetzt bei noch gesagt war, und dergleichen mehr. Diese Dinge sind eigentlich nicht richtig aufgearbeitet worden. Also das sagt man über die österreichische Geschichte auch, das kriegen wir jederzeit zu hören. Ist partiell richtig, aber dort ist es noch viel, viel weniger aufgearbeitet worden als hier bei uns. Und ich kenne, aber da ist heute meine Verbindung zu den Kirchen dort zu gering. Ich weiß nicht, ob es Bemühungen in diese Richtung selber gibt. Ich möchte abschließen mit einem unendlichen Dank, der also hier angebracht ist, an Kardinal Franz König, der einer war, der diese Dinge ungeheuer unterstützt hat und die ihn brennend bis zu seinem Tode interessiert haben. Mit einem ungeheuren inneren Engagement hier, weil schließlich auch, das gehört nicht in das Thema, aber die Gründung der Stiftung Pro Oriente eine ganz wesentliche Sache hier ist, die meines Erachtens auch die Kirche heute viel zu wenig unterstützt. Denn wenn ich auf Russland blicke und die Orthodoxie, haben wir dort ungeheure Probleme in der Frage der Orthodoxie, ohne dass wir eigentlich einen vernünftigen Dialog damit haben. Da wäre mehr angebracht. Schon Vatikan und gibt eigene Kardinaleinrichtungen und Legaten und dergleichen mehr. Aber es ist nicht eine Auseinandersetzung, die substanziell wäre. Bitte um Entschuldigung, ich habe zu lang gesprochen. Danke für Ihre Geduld.